Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber, Franchise-Manager, hier im Franchise-Universum Podcast zu einer neuen Episode. Und heute einmal wieder, nach schon mittlerweile kann man sagen, etwas längerer Zeit. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Rechtsanwalt Andreas Frings mit ein paar rechtlichen Themen, die franchise-relevant sind. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen diskutieren, zum Beispiel über die Absatzförderungspflicht. Am Beispiel eines Handelsvertreters, also ist ein Franchise-Nehmer verpflichtet, bestimmte Umsätze zu generieren, wenn er sie plötzlich nicht mehr generiert. So möchte ich es mal umschreiben. Spannender wird es dann gleich, wenn man versteht, was der Hintergrund dieser Folge ist. Bleibt einfach dran für den Moment. Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo Steffen, vielen Dank, ich freue mich auch.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in dem Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden.
Ich wurde aufmerksam auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln, noch relativ frisch, erst September 2023, in dem es um die Absatzförderungspflicht geht. Ein sehr sperriger Begriff. Wir erklären jetzt gleich, was dahinter steckt. Der Fall ist eigentlich ganz einfach. Ein Handelsvertreter ist damit beauftragt, ständig für einen Unternehmer Produkte zu vermitteln. In dem Fall waren das Finanzdienstleistungen, die vermittelt werden sollen. Und der Handelsvertreter war eigentlich einigermaßen erfolgreich und hat für seinen Unternehmer Verträge vermittelt und dafür auch entsprechende Provisionen erhalten. Und dann hat er, aus welchen Gründen auch immer, das spielt keine Rolle, die ordentliche Kündigung des Vertrages erklärt. Im Franchising sind wir es gewohnt, dass die Verträge eine feste Laufzeit haben und dann endet der Vertrag oder er wird verlängert. Im Handelsvertreterrecht ist das üblicherweise anders, dass es eben keine festen Laufzeiten gibt, sondern dass man mit unterschiedlich langen Fristen kündigen kann. So, und der Franchise-Nehmer bzw. der Handelsvertreter in dem Fall hat die Kündigung erklärt und erstaunlicherweise gingen im Anschluss daran seine Umsätze erheblich nach unten.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Genau, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also er war einigermaßen erfolgreich und hat gute Umsätze generiert oder Einheiten, wie es dort heißt. Und ab dem Zeitpunkt, wo gekündigt wurde, sind diese Einheiten in den Keller gegangen.
Und das fand das Hauptunternehmen, für das er die Sachen vertrieben hat, fand es nicht gut, weil er hätte noch einige Monate oder Jahre, ich weiß nicht, wie lange so eine Kündigungsfrist
Monate.
Ist, Monate, hätte er noch eigentlich erwartungsgemäß die gleichen Umsätze fahren müssen, also gleich viel verkaufen müssen wie vorher auch, ne? Und deswegen ist das Unternehmen dann vor Gericht gegangen, hat gesagt, ey, der arbeitet nicht mehr.
Genau, das Unternehmen ist hingegangen, also man befand sich ohnehin im Rechtsstreit über die Frage, wann genau diese Kündigung wirksam ist. Und das Unternehmen ist dann hingegangen und hat auf Schadensersatz geklagt. Schadensersatz für die schlechte Performance, wenn man so will. Es gibt nach deutschem Recht Schadensersatz, jedenfalls vertraglichen Schadensersatz, wenn man eine Pflicht verletzt und ein Schaden entsteht, also schuldhaft eine Pflicht verletzt. Und da wird die Sache dann ja spannend. Was ist eigentlich die Pflicht, die hier verletzt wurde? Und das Unternehmen hat sich dann, und das wurde vom Gericht bestätigt, darauf zurückgezogen, der Handelsvertreter wird von mir, Unternehmen, mit der Vermittlung dieser Verträge beauftragt und er hat die Pflicht, sich um entsprechenden Absatz zu bemühen, also eine Absatzförderungspflicht. Und da kommen wir dann auch zur Parallele zum Franchising, wo das ja ganz ähnlich ist. Auch der Franchise-Nehmer hat, jedenfalls dann, wenn die Verträge gut gestaltet sind, nicht nur das Recht, unter der Marke aufzutreten und die Produkte oder Dienstleistungen des Franchise-Gebers zu vertreiben, sondern auch die Pflicht. Denn ich habe nichts von einem Franchise-Nehmer, der meine Marke in seinem Gebiet nicht bekannt macht. So, und diese Absatzförderungspflicht, die sah das Gericht in dem konkreten Fall als verletzt an. Und das finde ich ganz spannend, denn wir wissen nicht, was genau ist geschehen. Üblicherweise ist es so, wenn ich jemandem eine Pflichtverletzung vorwerfe, muss ich die darlegen und beweisen. Das heißt, ich müsste als Franchisegeber als Unternehmer darstellen, dass mein Partner seine Absatzförderungspflicht verletzt hat, also die Hände in den Schoß gelegt hat, weniger gemacht hat, als er nach dem Vertrag machen müsste.
Im Mitarbeiterverhältnis wird man dann auf die Arbeitszeiten oder sowas gucken, ne? Dann hat man sich eingeloggt und ausgeloggt, wann man gekommen ist und wann man gegangen ist und so weiter. Nur Stichwort Scheinselbstständigkeit will man sowas ja gar nicht haben mit dem Franchise-Partner, so eine Art Zeiterfassung und Co., weil er soll ja frei darüber entscheiden können. Sonst sind wir ja ganz schnell wieder bei den Indizien einer Scheinselbstständigkeit, die da draußen ja auch öfter mal dem Franchising unterstellt werden, dass man nur verkappte Angestellte seien, ne?
Absolut. Wir haben es mit selbstständigen Unternehmern zu tun und haben in der Regel überhaupt keine Möglichkeit, auf die Arbeitszeiten einzuwirken. Und auch aus einem anderen Grund, nämlich es muss ja gar nicht der Franchise-Nehmer sein, der die Zeit aufwendet. Und wenn er es schafft, in 2 Minuten die Umsätze zu machen, die üblich sind, für die ein anderer eine ganze Woche braucht, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Auch dann erfüllt er ja seine vertragliche Pflicht wahrscheinlich. Oder es gibt mehrere Personen, Mitarbeiter, was auch immer. Das ist sehr vielfältig. Und ich habe eben nicht die Möglichkeit zu sagen, genau an dieser Stelle endet die Absatzförderungspflicht oder beginnt sie. Das lässt sich schwer abgrenzen.
Ja, und ich wittere die ganz große Herausforderung, wenn ein Gericht jetzt sagen würde, hey, du hast nicht performt und so weiter. Das muss man ja abgrenzen können zu einem Unternehmer, der aus welchen Gründen auch immer einfach nicht in der Lage ist, richtig zu performen, der kein guter Unternehmer ist oder ähnliches. Und nur weil er dann nicht die Umsätze schreibt, die andere Partner schreiben, obwohl er sich bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten sozusagen, den darf man ja nicht verklagen können. Das wäre ja höchst unfair, weil er hat ja sein Bestes womöglich gegeben, ne?
Genau, verklagen darf man ihn, man kommt nur nicht durch damit. Aber das ist so. Und die Gründe sind ja auch vielfältig, ne? Baustelle vorm Haus oder das System funktioniert in meiner Stadt nicht oder was auch immer. Ja? Das sind alles Gründe, die dazu führen, dass ich meine Absatzförderungspflicht nicht verletzt habe, denn ich schulde ja ein Bemühen in der Regel. Aber jetzt kommt der große Griff, weshalb mir das Urteil ins Auge gesprungen ist. Das Oberlandesgericht sagt dann, wenn es so ist, dass du eigentlich sehr erfolgreich bist und dann von einem Tag auf den anderen am Rande, passt auch noch ganz gut zu dem Zeitpunkt, zu dem du gekündigt hast, deine Umsätze einbrechen, dann bist du, Handelsvertreter, verpflichtet darzulegen, woran liegt denn das eigentlich? Ja, und wenn es dann die Gründe sind, die wir gerade ganz kurz angesprochen haben, dann kann ich ja als Handelsvertreter sagen, ich hatte aber eine Baustelle vorm Haus oder Corona oder was auch immer, dann kann ich es ja erklären. Wenn ich aber keine taugliche Erklärung habe, dann sprechen die Indizien erstmal dafür, dass tatsächlich eine solche Absatzförderungspflicht verletzt ist. Und das ist, meine ich, ja, eine sehr lebensnahe Betrachtung, aber auch eine Besonderheit, die uns nochmal so sensibel macht für diese Absatzförderungspflicht, meine ich. Denn es ist eben nicht damit getan, sich die Marke zu sichern als Franchise-Nehmer.
Ja, das ist sehr spannend, weil was heißt das denn dann jetzt fürs Franchise? Also wo siehst du die Abgrenzung Handelsvertreter mit dem Handelsvertretervertrag und Franchise-Nehmer mit einem Franchise-Nehmervertrag in dieser, wann kann ein Franchise-Geber da womöglich aktiv werden und wo nicht? Und was ist von den Aussagen des Gerichts dabei zu berücksichtigen, die diesen ganz speziellen einen Fall natürlich bewertet haben nur?
Mhm, genau. Grundsätzlich ist es erstmal so, wir haben ja kein Franchise-Gesetz in Deutschland, weshalb wir immer auf die gesetzlich geregelten Bestimmungen für andere Vertriebsmittler, wie beispielsweise den Handelsvertreter, schauen. Man muss aber immer sehr vorsichtig sein, denn ein Handelsvertreter ist viel enger in die Absatzorganisation eines Systems, eines Vertriebssystems eingebunden, als das häufig im Franchising der Fall ist. Also grundsätzlich müssen wir immer sehr vorsichtig sein, wenn wir die Regeln des einen auf die des anderen anwenden. Aber in dieser Absatzförderungspflicht sind sich die Verträge sehr ähnlich, wie wir eben schon gesagt haben. Beide verpflichten sich, die Produkte oder Dienstleistungen des übergeordneten Unternehmers zu vertreiben. Und deswegen muss man sagen, ja, für das Franchising gilt genau das Gleiche. Wenn ich plötzlich einen Abfall an Umsatz habe bei einem Franchise-Nehmer, dann kann ich mir durchaus die Frage stellen, verletzt er damit nicht seine Absatzförderungspflicht? Dann kann es immer Gründe dafür geben. Ja? Das ist durchaus denkbar. Nicht jeder Umsatzverlust führt gleich zu einer Pflichtverletzung. Das wäre sicherlich zu weit gesprungen. Aber in diesen Konstellationen ist es dann doch so, dass man sagen muss, ja, der Franchise-Nehmer ist verpflichtet, Umsatz zu generieren und sich um Umsatz zu bemühen. Und darauf kann sich der Franchisegeber durchaus auch berufen.
Und dann ist der Franchise-Nehmer, respektive hier der Handelsvertreter, eben ja, dazu gezwungen, sich zu erklären oder die Situation zu erklären. Und zwar so plausibel, dass dann im Zweifelsfall ein Gericht dann auch mitgehen würde. Wie war das denn hier? Was hat denn der Handelsvertreter probiert als Ausweg? Und warum wurde das offenbar nicht gewertet?
Also ursprünglich hat der Handelsvertreter nicht viel eingewendet, sondern nur allgemein Corona, wobei da das Problem war, dieser harte Lockdown ganz am Anfang 2020 fiel in den Vergleichszeitraum, wo das Ganze noch gut lief, so dass dann fraglich war, ob das wirklich ein tauglicher Grund ist oder das Gericht gesagt hat, das scheint mir nicht der taugliche Grund zu sein. Er hat dann noch versucht einzuwenden, er habe vorher so viel mehr geleistet, also mehr geleistet, als er hätte leisten müssen und danach nur noch in Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift gemacht. Aber damit kam er dann zu spät und so richtig hat ihm das Gericht das scheinbar nicht abgekauft. Das zeigt aber natürlich die Schwierigkeiten, ne? Die Frage ist ja auch, funktioniert das, wenn ich ein Bemühen schulde und offenbar in der Lage bin, mit dem geschuldeten Bemühen einen gewissen Umsatz zu erreichen, ob ich dann nicht auch dadurch verpflichtet bin, diesen Umsatz weiter durchzuhalten? Ganz so ist es sicher nicht. Also ich muss alle enttäuschen, die jetzt hoffen, dass man bei jedem Umsatzverlust dann gleich Schadensersatz verlangen kann. Das ist es nicht. Das ist ja dann auch die Frage, wie hoch ist denn eigentlich der Schaden? Ne? Das war die zweite Frage, die da noch angerissen wird. Das erstinstanzliche Gericht hat im Prinzip geschaut, wie viel war der Umsatz vorher und wie viel ist er nachher und die Differenz ist dann der Schaden, also jedenfalls die Differenz dessen, was dann beim Unternehmer davon ankommt. Da hat das Oberlandesgericht Köln dann doch etwas auf die Bremse getreten und hat gesagt, also wir nehmen da schon noch einen Abschlag von 30%, denn andernfalls würde es ja tatsächlich dazu führen, dass jeden Umsatz, den ich generiere, ich im nächsten Jahr wieder generieren muss und das kann es ja auch nicht sein dann an der Stelle. Das ist für mich dann auch überzeugend, aber wir stellen auch fest, da steckt natürlich extrem viel Wertung drin. Ja, also das.
Ich habe eben im Vorgespräch das Wort der Willkürlichkeit schon genannt. Das wolltest du nicht ganz so gelten lassen. Aber letztlich ist das ja schon so. Also auf die Spitze getrieben. Wenn ich dann als Franchise-Nehmer aufpassen muss, dass mein Durchschnitt nicht zu hoch ist für den Fall, dass ich später diesen Durchschnitt nicht mehr erreichen kann, dann sollte ich von Beginn an besser 2 Monate Urlaub im Jahr noch machen, damit bloß meine Gesamtumsätze nicht allzu dramatisch. Naja, also ist Quatsch jetzt, was ich erzähle, aber ne, von der Denkweise her zu sagen, okay, weil du 5 Jahre lang so und so erfolgreich warst und plötzlich ist es eingebrochen, womöglich, weil wir uns gerade zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer gestritten haben oder ähnliches, vermeintlich aus Franchise-Geber-Sicht, tatsächlich ja vielleicht aus anderen Gründen, das birgt schon das Potenzial von willkürlicher Bewertung oder anders ausgedrückt von sehr subjektiver Einschätzung, auch vor Gericht im Zweifelsfall, ne? Nicht nur Schadensersatzhöhe, sondern ob das auch überhaupt ein treffender Grund ist, warum das eingebrochen ist, der Umsatz.
Genau, also subjektiv würde ich mitgehen. Willkür tue ich mich natürlich schwer, aber ja, das lässt sich jedenfalls schwer verallgemeinern. Man muss immer auf die Umstände des Einzelfalls in diesen Dingen schauen. Aber dennoch meine ich, dass so diese Absatzförderungspflicht etwas unterbelichtet ist in der Wahrnehmung, weil es ist eben die Pflicht des Franchise-Nehmers, ja, tätig zu sein und für Umsatz zu sorgen. Es ist nicht nur das bloße Recht.
Ja. Hast du in dem Zusammenhang so einen zentralen Tipp, wenn man den Franchise-Vertrag sich anschaut, wie das da formuliert sein sollte oder wie nicht? Wir hatten ja unsere bekannte Serie Franchise-Verträge verstehen. Fällt dir da spontan ein, so eine Art von, ja, einmal einen Scheinwerfer auf die passende Klausel werfen?
Ja klar, ganz grundlegend, wenn man sich anschaut, ein Vertrag ist immer ein Spiel aus Leistung und Gegenleistung, aus Rechten und Pflichten für beide Parteien. Und ganz grundlegend die Frage, meine Lizenz als Franchise-Geber, was bedeutet das eigentlich? Und da sollte im Franchise-Vertrag immer ausdrücklich geregelt sein, dass es nicht nur das Recht zur Nutzung der Marke, sondern auch die Pflicht zur Nutzung der Marke beinhaltet.
Okay. Absatzhöhen oder ähnliches wird da in der Regel nicht definiert, ne?
Das gibt es durchaus. Man kann bestimmte, ich sag mal, Expansionsziele vereinbaren und an diese Expansionsziele Rechtsfolgen knüpfen, wie beispielsweise den Gebietsschutz oder bestimmte Gebührenhöhen oder so. Das gibt es ab und zu, dass das vereinbart wird. Das Problem ist immer nur, dann schuldet der Franchise-Nehmer plötzlich den Erfolg. Wir sprechen ja hier von einem Bemühen. Er ist verpflichtet, das ihm Zumutbare zu unternehmen, um die Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben. In dem Moment, wo ich jetzt feste Zahlen oder sowas, Absatzziele definiere, in dem Moment schuldet der Franchise-Partner einen Erfolg. Und dann stellt sich ja auch wieder die Frage, ist das überhaupt was, was er erreichen konnte? Und ist das auch was, was er bereit ist einzugehen, konkrete Zahlen vorlegen zu müssen? Denn er hat es ja eben nicht in der Hand, was kommt da am Ende bei raus. Wenn die Kunden nicht kommen, aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dann kann ihm das auch nicht zur Last gelegt werden.
Ja, okay. Cool. Andreas, vielen Dank für den Überblick. Haben wir irgendwas ausgelassen, was wir noch erwähnen sollten?
Ich glaube nicht.
Sehr gut. Dann danke für den Einblick und das Übersetzen auf die Franchise-Welt aus der Handelsregister sage ich schon, aus der Handelsvertreterwelt. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, euch auch da draußen. Wir hoffen, dass da ein spannender Impuls für euch mit dabei war im Zusammenspiel mit den Franchise-Nehmern. Idealerweise müsst ihr euch nicht drum kümmern, weil alle Franchise-Nehmer wirklich sich bemühen und performant sind. Das wünschen wir euch und ich sage alles Gute, bis bald. Ciao. Ciao, Andreas.
Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Episode.